Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Thomas Eisner hält dieses Mal die Predigt über die heilsame Berührung. Seien Sie gespannt und schön, dass Sie reinhören.
Ich wünsche uns allen einen fröhlichen und gesegneten Sabbat. Willkommen hier beim Gottesdienst in Bogenhofen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde und auch allen, die am Livestream zuschauen. Willkommen hier beim Gottesdienst in Bogenhofen. Ich möchte mit euch heute eine Begebenheit aus dem Leben Jesu betrachten und lade euch ein, gleich eure Bibeln zur Hand zu nehmen und in Markus-Evangelium zu schauen. Markus Kapitel 5. In Markus Kapitel 5 wird uns doch diese Geschichte berichtet und manche können sich erinnern. Markus Kapitel 5, wo Jesus mit seinen Jüngern auf die andere Uferseite gefahren ist. Und dort kam dann ein Besessener, oder nach dem Bericht von Matthäus waren es zwei. Und Jesus hat diesen Besessenen von den Dämonen befreit. Eine Legion. Das Ergebnis waren dann, dass 2000 Schweine im See Genezareth ertrunken sind. Könnt ihr euch das vorstellen? 2000 Schweine im See Genezareth ertrunken. Die Menschen, denen diese Schweine gehören, kamen dann, weil die Hirten haben sie gerufen. Sie sehen dieses Desaster, sie sehen ihren Verlust und sie entscheiden sich, Jesus mit seinen Jüngern wieder wegzuschicken. Wahrscheinlich hatten sie Angst, was es sie noch mehr kosten könnte, wenn Jesus bleibt. Jesus lässt dann diesen ehemals Besessenen, dessen Namen wir nicht kennen, oder die beiden Besessenen, zurück als Missionare. Sie sind dann die ersten Missionare, die Jesus ausgesandt hat. Und sie gehen dann, wie es da heißt, in ihr Haus zu den ihren, also zu der Familie, und verkündigen ihnen, welche große Gnade der Herr ihnen getan hat. Und als Jesus dann später in das Gebiet zurückkommt, sind sie vorbereitet. Und genau dort steigen wir jetzt ein. Jesus wird abgelehnt, er wird abgewiesen, er drängt sich nicht auf. Und wenn er nicht eingeladen wird, dann geht er. Und so packen sie wieder das Boot, sie steigen ein. Wahrscheinlich werden sie noch mit ihren Rudern die Schweinekadaver auf die Seite drängen, um da irgendwie durchzukommen. Und sie fahren auf die andere Uferseite nach Kapernaum. Und jetzt wird uns hier berichtet in Markus Kapitel 5, Vers 21, als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, da wird er offensichtlich dort schon erwartet. Auf der einen Uferseite abgelehnt, abgewiesen, wird er auf der anderen Uferseite schon erwartet. Eine große Volksmenge versammelte sich bei ihm und er war am See. Und siehe, Markus 5, 22, da kam einer der Obersten der Synagoge. Er wird uns namentlich genannt, Jairus. Und als sie ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch, lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und Jesus geht mit ihm. Papas einziges Kind, seine einzige Tochter, natürlich seine Lieblingstochter. 12 Jahre alt, ein wichtiges Alter, auch heute noch für die Juden. Die Mädchen feiern mit 12 Jahren die Bat Mitzwa. Die Burschen erst mit 13 die Bar Mitzwa. Sie werden quasi ein Sohn oder eine Tochter des Gesetzes, Mitzwa ist das Gesetz, oder auch der Pflicht. Sie werden also in die Pflicht genommen, sie sind jetzt religiös mündig. Sie haben jetzt die Aufgabe, selbstständig die Forderungen und Regeln des Gesetzes einzuhalten. Zum Gottesdienst zu gehen zum Beispiel oder Kerzen anzuzünden, was auch immer die Aufgaben sind. Jairus, Tochter, 12 Jahre alt. Manchmal auch damals schon als heiratsfähiges Alter gesehen. Oft auch schon mit 12 oder 13 verlobt und ein paar Jahre darauf verheiratet. Und sie ist krank, todkrank. Sie liegt, wie Jairus hier sagt, in den letzten Zügen, in den letzten Atemzügen. Es kann jeden Moment soweit sein, dass sie nicht mehr atmet und dass sie gestorben ist. Wir verstehen, wie verzweifelt der Vater ist. Und wir verstehen, dass er sicherlich alles versucht hat, was irgendwie in seinen Beziehungen, irgendwie in seiner Macht, irgendwie finanziell möglich ist, um seiner Tochter zu helfen. Er als Synagogenvorsteher war ja verantwortlich, den Gottesdienst zu organisieren. So etwas wie ein Gemeindeleiter heutzutage. Er hatte diese Aufgabe und er kannte viele Leute und er hat sicherlich mit allen gesprochen und wieder gefragt, kennst du noch jemanden, kennst du noch jemanden? Hat Geld bezahlt, hat alles versucht, alles, um seiner Tochter zu helfen. Und wir kennen diese Situation ja auch aus eigener Erfahrung. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Nöte geraten, wenn wir Probleme haben, wenn wir nicht weiter wissen, wir suchen nach einer Lösung, wir suchen nach einer Antwort. Und dann, wenn wir einen Hinweis bekommen, dann tut sich so ein Stück Hoffnung auf. Und wir gehen diesem Hinweis nach. Und wir hoffen sehr, dass sich das irgendwie erfüllt. Und dann wird er doch nicht erfüllt. Dann kann der Arzt doch nicht helfen. Dann kann der Freund doch vielleicht das nicht machen, was wir erwartet haben. Und dann die Enttäuschung. Aber dann vielleicht wieder neuen Mut, wieder neue Hoffnung. Wieder investieren wir Zeit, Energie, Kraft, alles, was dazugehört. Und dann wieder eine Enttäuschung. Jedes Mal dieses Auf und Ab und Auf und Ab. Bringt das eigentlich irgendwann so weit, dass man aufgibt? Und dass man sagt, ich kann nicht mehr? Was kann helfen? Wer kann helfen? Und jetzt hört Jairus von diesem Jesus. Er hat schon manches von ihm gehört. Und Markus berichtet uns ja schon einige Geschichten. Auch die anderen Evangelien erzählen uns, was Jesus für eine Macht hat. Selbst eine Macht über die Naturgewalten. Und Jairus fasst wieder neuen Mut, neue Hoffnung. Jesus kann helfen. Er nimmt sich vor, zu Jesus zu gehen. Und er wartet auf ihn. Er hält Ausschau nach ihm. Und als es die Runde macht, dass Jesus wieder mit dem Boot ans Ufer kommt, da lässt er alles stehen und liegen. Alles, was er da gerade gemacht hat. Und er, so stelle ich es mir vor, rennt auch dorthin, wo Jesus ist. Und uns wird berichtet, dass Jairus sogar vor Jesus auf die Knie fällt. Wann hat man das schon mal gesehen? Ein Synagogenvorsteher auf den Knien vor Jesus. Fallen uns da nicht andere Geschichten ein, wie dieser reiche Jüngling, der da auch Jesus hinterher rennt und vor ihm auf die Knie fällt? Sein Anliegen ist dringend. Sein Anliegen ist sehr wichtig, es geht um seine Tochter, sie liegt in den letzten Zügen. Und so kommt er zu Jesus und er tut alles, was er sich denkt, was er tun muss. Er ist bereit, sich zu demütigen, er ist bereit, vieles zu vergessen. Verhaltensnormen zu vergessen. Zu vergessen die Gerüchte, die es da über Jesus gibt. Zu vergessen, was die Pharisäer über ihn gesagt haben. Zu vergessen, wie er vielleicht dasteht im Blick all der anderen. Was, der wirft sich vor ihm nieder in der Öffentlichkeit? Er achtet hier nicht auf seinen Ruf oder seine Ehre oder seinen Namen. Er legt seinen Stolz auf die Seite und vor Jesus sich selbst in den Staub. Ich habe mir die Frage gestellt, ob wir vielleicht auch, wenn wir zu Jesus kommen, so manches vergessen müssen. Sagt nicht Jesus selber, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst? Nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Also Jairus hört von Jesus und er sieht das als seine einzige Chance zur Rettung. Nur Jesus kann noch helfen. Nur Jesus allein. Und so kommt er in Vers 23 und bringt sein Anliegen Jesus da und hat klare Vorstellungen, wie das Ganze jetzt geschehen soll. Er sagt zu ihm, Vers 23, mein Töchterlein, ja, meine Lieblingstochter, mein kleiner süßer Schatz, er liegt in den letzten Zügen. So komm doch, ich ergänze, in mein Haus, komm zu mir nach Hause, lege ihr die Hände auf, du musst sie also bei mir zu Hause auf ihrem Krankenbett berühren. Man könnte vielleicht hier noch ergänzen, dann musst du noch irgendein Sprüchlein aufsagen. Und dann wird sie gesund. Er hat also genaue Vorstellungen, wie das Ganze jetzt ablaufen soll. Ganz konkret. Du musst zu mir nach Hause kommen. Nein, ich trage sie nicht zu dir. Du musst zu mir kommen. Und dort musst du sie berühren. Es geht nicht, dass du einfach von der Ferne ein Wort sagst. Das erinnert uns doch mit Sicherheit an die Geschichte von jemand anderen in diesem Ort Kapernaum. Diesem Hauptmann, der für die Juden eine Synagoge gebaut hat, der mit diesem Glauben sympathisierte, der auch zu Jesus geschickt hat, weil einer seiner Knechte schwer erkrankt ist, im Sterben lag. Aber er sagte doch zu Jesus, ich bin's nicht wert, dass du zu mir nach Hause kommst. Nein, nein, du musst nur ein Wort sprechen. Du hast doch die Vollmacht. Du sprichst nur ein Wort, so wie ich ja auch Autorität habe und ich befehle meinen Soldaten und dann machen sie das. Du sprichst ein Wort über die Krankheit und die Krankheit muss weichen. Diesen Glauben hat Jairus nicht. Er hat Glauben, dass Jesus heilen kann, aber er hat genaue Vorstellungen, wie das sein muss. Und ich stelle mir diese Frage, was dann, obwohl er Jesus zutraut, dass er das tun kann, was dann, wenn Jesus eines dieser Details nicht erfüllt? Was dann, wenn Jesus nicht zu ihm nach Hause kommt, sie nicht berührt und nicht die Worte sagt, die sich Jairus erwartet? Was ist dann mit seinem Glauben? Wie kommen wir zu Jesus? Kann es sein, dass Jairus vielleicht glaubt, dass Jesus das tun kann, aber in seiner Vorstellung sich so an Details hängt, dass sein Glaube dann am Ende vom Wunder abhängt? Dass sein Glaube am Ende von der Erfahrung abhängt? Und wenn die Erfahrung sich dann nicht erfüllt, wenn sich dieses Detail dann nicht erfüllt, dann ist es mit seinem Glauben auch hin? Er erwartet ja von Jesus, dass er zu ihm nach Hause kommt. Was ist, wenn Jesus jetzt nicht schafft, rechtzeitig zu ihm nach Hause zu kommen und in dieser Zeit die Tochter gestorben ist? Glaubt er dann immer noch, dass Jesus etwas tun kann? Dass Jesus allmächtig ist? Dass Jesus eine Lösung hat? Wir verstehen gut, natürlich, klar, Jairus ist verzweifelt, es geht um seine Tochter, es geht um Leben und Tod. Und für ihn gibt es momentan nur dieses eine große Problem und deswegen kommt er zu Jesus und verlangt von Jesus, dass Jesus das Problem von Jairus an seine oberste To-Do-Liste setzt. Dass Jesus also alle seine Pläne, die er an diesem Tag hatte, alles, was Jesus an diesem Tag vorhatte, dass er die Probleme von Jairus zu seinem Problem macht. Und das muss er jetzt tun. Er muss. Muss Jesus? Nein. Er ist doch souverän. Er muss nicht. Warum muss er nicht? Weil er alles unter Kontrolle hat. Da kann es passieren, dass wir eine Deadline haben. Da kann es passieren, dass wir in Bedrängnis geraten. Da kann es passieren, dass uns die Probleme so groß werden wie ein Berg, dass wir uns fragen, wie soll das jetzt noch weitergehen? Jesus hat schon eine Lösung. Wir sehen sie nicht, aber er sieht sie schon längst. Und wir denken dann manchmal, wenn die Deadline immer näher rückt, dann kommen wir in die Panik, dann kommen wir in Stress und sagen, aber Jesus, jetzt musst du. Nein, er muss nicht. Muss er nicht. Er hat schon eine Lösung, er hat alles unter Kontrolle, auch über unsere Deadline hinaus. Was ist, wenn Jesus nicht gleich auf unsere Bitte antwortet? Was dann, wenn Jesus es nicht so macht, wie wir ihn bitten im Detail? Haben wir Glauben, haben wir Vertrauen, dass er auch über unsere Bitten hinaus zu tun vermag, was wir oft nicht verstehen, was wir oft nicht sehen, wo unser Glaubensauge an Grenzen stößt? Nun, wie reagiert denn Jesus auf die Forderung, auf diese Bitte von Jairus? Es wird uns hier gesagt, Vers 24, dass Jesus mit ihm geht. Jesus geht mit ihm. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Er geht mit ihm. Auch in dieser Situation, in dieser Schwierigkeit. Auch wo Jairus vielleicht noch kein Licht am Ende des Tunnels sehen kann, Jesus geht mit ihm. Jairus ist nicht allein. Und jetzt kommt wieder die menschliche Seite natürlich. Jesus ist auch nicht allein. Da sind viele Menschen um ihn herum, viele Menschen, die ihn bedrängen. Viele Menschen, die Jesus auch einmal sehen wollen, Jesus auch einmal berühren wollen, vielleicht auch einmal ein Wunder von ihm erleben wollen. Jesus ist ziemlich bedrängt. Und jetzt stelle ich mir vor, wie es dem Jairus in dem Moment geht. Weil Jairus möchte ja, dass Jesus so schnell wie möglich in sein Haus kommt. Das ist ja für ihn die einzige Chance auf Heilung. Und dass Jesus so schnell wie möglich dort seine Tochter berühren kann, damit sie wieder gesund wird. Und jetzt kann aber Jesus nicht so schnell vorangehen. Wahrscheinlich übernimmt Jairus das, was heute ein Martinshorn ist. Kennt ihr das? Dieses Tatütata, ja? Gab es ja damals nicht so blauwagenmäßig, alle aus der Seite und so. Wahrscheinlich übernimmt Jairus so ein bisschen die Rolle. Mach doch mal Platz da vorne, dass Jesus zu meinem Haus kommt. Aber Jesus muss sich nicht beeilen. Er sieht das Ende schon. Vielleicht steht auch hier die Frage im Raum, ist Jairus bereit für einen größeren Glauben, für einen tieferen Glauben, für einen Glauben, der auch über das hinausgeht, was er jetzt so denkt und sieht? In dem Moment erwartet wahrscheinlich Jairus noch nicht das, was dann am Ende kommt. Klar. Und jetzt wird uns berichtet, und ich finde das spannend, wie Markus das hier macht, weil es liegt dann auf der Hand, beide miteinander zu vergleichen. Mitten in dieser Geschichte hinein, so als Rahmen haben wir die Jairus-Geschichte, mitten da hinein kommt jetzt diese Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Diese Frau ist auch dort. Nach dem, was wir in 3. Mose 15 über diese Krankheit erfahren, galt sie nicht als aussätzig. Die Monatsregel ist ja bitte nicht ansteckend. Aber es steht dort, worauf sie liegt oder worauf sie sitzt, wird unrein und jeder, der das anrührt, soll dann seine Kleidung waschen und bis zum Abend unrein sein. Und das wollte sie wahrscheinlich so manchen ersparen. Und sie hat ein solches Leben seit 12 langen Jahren. Vielleicht ist sie dann doch nicht zum Gottesdienst gegangen. Vielleicht dachte sie, das ist eine schlimme Strafe Gottes. Vielleicht hat sie ihr Mann verlassen. Vielleicht hat sie deswegen auch noch viel Geld gehabt. Aber das Geld hat sie alles ausgegeben. Sie ist zu Ärzten gegangen. Immer wieder auch, so wie bei Jairus, ja, die Hoffnung auf Heilung und dann doch wieder nichts geworden. Im Talmud, interessanterweise, werden einige Heilmethoden zu dieser Krankheit aufgelistet. Es ist alles Aberglaube, würden wir sagen. Ja, wie zum Beispiel die Asche eines Straußeneis bei sich tragen. Was soll dabei helfen? Aber vielleicht hat sie es gemacht, in der Hoffnung, dass das hilft. Ich meine, wer total verzweifelt ist, der nimmt doch alles Mögliche an. Egal, wie unlogisch es sein mag. Sie ist verzweifelt. Sie ist verzweifelt und sie hat das seit 12 langen Jahren. Die Tochter von Jairus ist 12 Jahre alt. Die Frau hat die Krankheit seit 12 Jahren. Jairus wird uns namentlich genannt. Wir wissen nicht, wie die Frau heißt. Jairus kommt in der Öffentlichkeit. Alle können ihn sehen. Er ist eine Person der Öffentlichkeit. Er wirft sich vor Jesus nieder. Er bringt sein Anliegen, sodass alles hören können, worum es geht. Sie hingegen, und das können wir gut verstehen, bringt doch ihr Leid und ihre Krankheit nicht in die Öffentlichkeit. Das ist doch was ganz Intimes. Das erzählt man doch nicht jedem. Aber sie leidet natürlich seit 12 Jahren, während Jairus und seine Tochter, sie ist vielleicht nur seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten in diesem Krankheitszustand. Und sie kommt und erhofft sich auch von Jesus Heilung. Sie ist genauso verzweifelt und sie weiß, dass Jesus helfen kann. Hinzu kommen noch all die Nebenwirkungen, die diese Krankheit mit sich bringen, bei all dem Blutverlust, sicherlich auch Eisenmangel und so weiter. Sie kommt zu Jesus. Sie hofft, dass sie Jesus nur berühren muss. Nein, Jesus muss nicht zu ihr nach Hause. Und Jesus muss erst nicht eine Zeremonie machen. Jesus muss nicht erst ein Wort sagen. Nein, sie hofft, sie muss ihn nur berühren. Und sie hofft, in dieser Berührung wird sie gesund. Sie hofft, wenn sie zu Jesus kommt und ihn berührt, seine Kleidung berührt, ändert sich ihr Leben. Grundlegend. Radikal. Sie hat diesen Glauben. Und so stelle ich mir vor, ist sie auch an diesem Tag da. So wird uns hier gesagt. Und Jesus weiß, dass sie da ist. Jesus sieht jeden. Und das ist auch mit der Grund, warum sich Jesus jetzt nicht so schnell beeilt. Er will dieser Frau helfen und er will ihr diese Chance geben. Sie wäre wahrscheinlich einverstanden, wenn es jetzt nicht zu dieser Begegnung kommt. Na gut, wenn es nicht heute ist, dann vielleicht morgen oder übermorgen. Das ist ihr Glaube. Ja, es muss nicht jetzt unbedingt sofort sein, während Jairus so kommt und sagt, jetzt muss es unbedingt sofort sein. Und wenn du jetzt nicht kommst, dann glaube ich nicht mehr an dich. Da bist du ein Niemand. Du bist ein Betrüger. Das ist so sein Glaube, ja, den er daran hängt, dass sich das genau erfüllt. Während sie sich sagt, naja, wenn heute nicht die Begegnung ist, wenn heute nicht die Berührung ist, habe ich es vielleicht morgen nochmal, habe ich es vielleicht übermorgen nochmal, dein Wille geschehe. Und Jesus sieht sie. Und Jesus bewegt sich zu ihr. Und Jesus gibt ihr die Chance, dass sie ihn berühren kann. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus innerlich so sagt, na komm, komm, nicht mehr weit weg, nur noch 2 Meter, na los, komm, komm. Und dann nur noch 1 Meter und nur noch 0,5 Meter. Und sie hat die Chance, mitten in diesem Gedränge, hat sie die Chance, Jesus zu berühren. Und wahrscheinlich ist sie auch auf ihren Knien, als sie ihn berührt. So wie einst Jairus vor ihm lag. Und in diesem Moment passiert etwas. Uns wird gesagt, dass in diesem Moment Kraft von Jesus ausgeht, in Vers 30. Und sie spürt auch in diesem Moment die Auswirkung dieser Kraft von Jesus, dass sich ihr Leben verändert. Das heißt dann hier, dass diese Quelle versiegt, dass sie rein ist, dass sie geheilt ist von dieser Plage, dass ein neues Leben beginnt für sie. 12 Jahre lang war sie isoliert, 12 Jahre lang in Quarantäne. Und plötzlich kriegt sie ein neues Leben geschenkt und kann wieder unter Menschen und kann vielleicht auch wieder einer Arbeit in gewisser Weise nachgehen. Vielleicht kommt ihr Mann wieder zurück, vielleicht hat sie diese Hoffnung. Ein neues Leben. Nun, es hätte ja Jesus innerlich triumphieren können und sagen können, ja, du hast es geschafft. Ich habe es auch gespürt. Es hat funktioniert. Nun geh hin in Frieden und sei rein von deiner Plage. Und dann hätte er sich Jairus widmen können, der daneben steht, total ungeduldig und gestresst. Und ihr wisst, wie sich das anfühlt, wenn jemand so ungeduldig und gestresst ist. Ja, das überträgt sich ganz schnell. Während Jesus versucht, in Ruhe zu bleiben, ist Jairus ziemlich unruhig. Aber Jesus lässt die Frau nicht einfach gehen. Wir lesen jetzt hier, dass Jesus fragt, wer hat mich berührt? Warum diese Frage? Ich meine, das ist so wie Gott fragt Adam, wo bist du? Und Gott weiß doch genau, wo Adam ist. Wer hat mich berührt? Jesus weiß es doch. Und dann kommt die Antwort von Petrus. Aber Herr, warum fragst du, wer dich berührt hat? Hier sind doch viele Menschen, die dich berühren. Und Jesus erwähnt dann extra noch, dass von ihm eine Kraft ausgegangen ist. Und er möchte wissen, wer ihn berührt hat. Er möchte dieser Person die Chance geben, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Spätestens hier an dieser Stelle müssen wir uns doch die Frage stellen, wenn in der Berührung mit Jesus eine Kraft liegt, wann war es das letzte Mal, dass wir Jesus berührt haben, sodass seine Kraft uns verändert? Oh, wir machen sicherlich Andacht jeden Morgen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Weil wenn wir gar nicht nach Momenten suchen, wo wir ihn berühren können, wie soll dann diese Kraft von ihm ausgehen und uns verändern? Drum machen wir doch Andacht. Jeden Tag. Und wir haben diese Chance in dieser Begegnung, sei es in der Andacht, sei es im Gebet, sei es im Bibellesen, sei es im Gottesdienst. Geben wir ihm diese Chance? Geben wir ihm diese Möglichkeit, dass wir ihn berühren? Und in dieser Berührung Kraft von ihm ausgeht, sodass sich unser Leben radikal verändert? Bei ihr war es der Fall. Während viele andere Menschen damals bei Jesus waren und ihn so aus Neugier mal berührt haben oder so aus Versehen vielleicht berührt haben oder so flüchtig ihn berührt haben, sie hatte genau die Absicht, ihn zu berühren, in der Hoffnung, dass es ihr Leben verändert. Und in diesem Glauben ist das Wunder geschehen. Und es hat ihr Leben verändert. Aber Jesus wollte sie nicht einfach gehen lassen. Wenn wir zu Jesus kommen und ihn berühren und er uns berührt und das unser Leben verändert, dann möchte auch nicht Jesus, dass wir einfach still und heimlich wieder gehen. Nein, nein, wie es so schön heißt, unser Bekenntnis seiner Treue ist das auserwählte Mittel des Himmels, um der Welt Christus zu offenbaren. So lesen wir das in diesem Klassiker, der Sieg der Liebe. Ich sage es nochmal, also unser Bekenntnis seiner Treue, dass wir also in der Öffentlichkeit bekennen, was er Gutes in uns getan hat. Und das haben wir ja in Markus 5, ne, wo er diese Besessenen schickt, genau mit diesem Auftrag, gebt das Zeugnis weiter, haben wir das auch hier in dieser Geschichte, dass diese Frau vor der Öffentlichkeit bekennen soll, was hat Gott an ihr getan. Obwohl das so eine Krankheit ist, die man ja doch nicht in der Öffentlichkeit gerne erzählt. Aber er wollte sie ja nicht einfach gehen lassen. Sie sollte auch nicht im Glauben gehen, als wäre die Heilung jetzt durch das Gewand gekommen oder durch die Quaste gekommen. Als müsste man einen Gegenstand berühren, als wäre die Heilung aus einem Gegenstand kommend, wie so eine Reliquie. Nein, es ging um den Glauben und es geht um die Person. Und Jesus hat das Wunder vollbracht, nicht sein Gewand. Unser Bekenntnis seiner Treue, das ist das auserwählte Mittel des Himmels. Das hat der Himmel auserwählt als ein Mittel, um der Welt Christus zu offenbaren. Oh ja klar, er könnte dieses Werk auch durch seine Engel vollenden. Wären das nicht viele Wunder, die dann geschehen würden? Würden nicht die Menschen dadurch glauben? Wir haben die Geschichten in der Bibel, wo viele Wunder geschehen und die Menschen haben deswegen trotzdem nicht geglaubt. Das Volk Israel, was haben sie nicht für Wunder erlebt? Wunder sind eben keine Garantie für diesen Glauben, um den es geht, um diese Beziehung mit Gott. Ja, Jesus hätte sie gehen lassen können, aber er wollte sie ermutigen. Und ihr Zeugnis seiner Treue sollte auch für die anderen ein Zeugnis sein, eine Ermutigung sein zur Erbauung, welch große Dinge der Herr an ihr getan hat. Und so kommt sie. Und all die Details, die uns hier gesagt werden, erzählt sie in diesem Moment mit ihrer Krankheit und dass sie ihr Vermögen bei Ärzten aufgebraucht hat, aber dass sich ihr Leben verändert hat. Und Vers 34, als Jesus dann zu ihr sagt, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Da ging sie sicherlich viel glücklicher nach Hause, als wenn sie sich einfach nur so wieder heimlich davon gestohlen hätte. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, was es mit euch selber macht, wenn ihr die Chance bekommt, Glauben weiterzugeben, Erfahrung weiterzuerzählen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zu ermutigen. Das macht doch auch was mit uns. Nun, könnt ihr euch vorstellen, wie es den Jairus jetzt geht in dieser Situation? Ich meine, erst ging Jesus sehr langsam voran und dann bleibt er noch stehen und fragt noch, wer hat mich berührt? Und dann diese ganze Geschichte und dann kommt noch diese Frau und dann wirft sie sich vor ihm nieder und erzählt ihr ihre Geschichte und Jesus steht da und Jesus redet mit ihr und der Jairus hat ziemlich Stress. Immerhin seine Tochter, die liegt in den letzten Zügen. Jesus, was? Die Frau ist seit 12 Jahren in dieser Krankheit. Ach Mensch, hättest du es nicht morgen machen können? Wenn dir so viel an dieser Frau liegt, hättest du nicht einfach sagen können, du, wir treffen uns morgen um 13 Uhr in dem Restaurant auf ein Glas Wasser oder so. Muss das unbedingt jetzt sein, jetzt wo meine Tochter in den letzten Zügen liegt? Und jetzt kommt noch was dazu. Während Jesus mit der Frau redet, heißt es dort, während Jesus mit dieser Frau redet, Vers 35, da kommt einer von den Leuten des Obersten von dem Haus als Bote. Und er bringt die Nachricht, die Jairus am meisten gefürchtet hat. Er bringt diese Nachricht, wahrscheinlich sagt er noch ein bisschen mehr, aber uns wird es hier so kurz und knapp gesagt, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch länger? Es ist zu spät. Es bringt nichts mehr. Die Deadline ist abgelaufen. Jetzt brauchen wir nicht mehr hoffen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Was wird wohl der Jairus in dem Moment denken? Oder was könnte passieren? Ich meine, Jesus schreitet ein, aber könnte es nicht passieren, dass jetzt in diesem Moment der Jairus so ein paar Sicherungen durchknallt? Dass er jetzt vielleicht denkt, oh, Jesus, du bist schuld, weil du hast dich nicht beeilt. Hättest du dich beeilt, dann wären wir noch rechtzeitig da gewesen und dann hättest du noch rechtzeitig etwas tun können. Und weil du dich nicht beeilt hast, weil du andere Dinge vorgezogen hast, Jesus, du liebst mich wahrscheinlich gar nicht. Oder andere viel mehr als mich. Du kümmerst dich um andere viel mehr als um mich. Ich bin dir gar nicht wichtig. Jesus, wahrscheinlich habe ich zu viel falsch gemacht in meinem Leben, dass du mich ignorierst und dass du nicht das machst, worum ich dich bitte. Ich bin froh, dass da steht, Jesus ist mit ihm. Ich bin froh, dass wir diese Verheißung haben, dass Jesus immer bei uns ist, auch wenn wir solche verrückten Gedanken haben. Selbst dann, wenn wir denken, er ist nicht da. Er ist da. Und es wird uns hier gesagt in dieser Geschichte, dass Jesus genau weiß, was Jairus in diesem Moment denkt und fühlt. Und Jesus greift gleich ein und sagt zu ihm, Vers 36, Jairus, hab keine Angst. Jairus, fürchte dich nicht. Verlier jetzt nicht die Kontrolle. Ich habe nämlich die Kontrolle. Hab keine Angst. Hab keine Angst, wenn du meinst, ich käme jetzt zu spät. Ich habe alles unter Kontrolle, ich kann immer noch was tun. Hab keine Angst, wenn du denkst, jetzt stürzt alles über dich zusammen. Hab keine Angst. Ich weiß eine Lösung. Hab keine Angst, wenn du denkst, die Probleme werden jetzt so groß, ich kann sie nicht mehr tragen. Du spürst jetzt deine Ohnmacht. Das ist gut. Weil umso größer kann ich jetzt in meiner Macht sein. Und ich kann etwas tun für dich. Du siehst es noch nicht, ich sehe es. Du weißt es nicht, ich weiß es. Ich habe eine Lösung für dein Problem. Habe keine Angst. Und gegen alle Hoffnung muss Jairus seine Entscheidung treffen. Was er nicht sieht, kann er nur glauben. Und selbst obwohl er in diesem Moment diese schreckliche Nachricht bekommen hat, dass sein Schatz, seine Lieblingstochter entschlafen ist, macht ihm Jesus Mut und sagt, ich kann jetzt noch was tun. Auch jetzt noch. Über den Tod hinaus. Der Rest der Geschichte wird kurz erzählt. Jesus ging zum Haus von Jairus. Er lässt nur drei seiner Jünger mit sich kommen, dieser enge Jüngerkreis von Petrus, Jakobus und Johannes. Für Jesus ist der Tod nur ein Schlaf. Und aus einem Schlaf gibt es ein Erwachen. Und jeder, heißt es in der Bibel, wird von diesem Schlaf aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht. Als Jesus dort ans Haus kommt, wird uns berichtet, dass schon eine Schar dort ist. Das gab es damals, ja, wenn jemand verstorben ist, dann konnte man sich so eine Schar wahrscheinlich von Frauen kaufen. Die haben dann gewisse Klänge erzeugt, die wahrscheinlich langsam waren und ganz enge Töne und eher so in Mollstimmung, damit es einen so richtig auf die Tränendrüsen drückt. War wahrscheinlich da auch der Fall. Aber Jesus schickt sie weg. Jesus sagt es ihnen, ja, sie ist nicht gestorben, sie schläft und die wissen ganz genau, dass sie gestorben ist. Wozu stehen sie sonst da und machen so ein Geheule? Aber Jesus schickt sie weg. Sie lachen ihn aus. Man merkt, dass sie es nicht wirklich ernst gemeint haben mit ihrer Trauer. Jesus schickt sie weg. Und dann geht er in das Haus. Er ergreift tatsächlich so, wie Jairus es sich gewünscht hat. Jesus geht darauf ein, ja. Jesus hat ihn auch nicht länger gefoltert. Das war schon eine ziemliche Glaubensprüfung, ja, dass er das erleben muss, dass seine Tochter jetzt gestorben ist. Aber Jesus geht zu ihm nach Hause. Er geht in das Bett seiner Tochter. Er ergreift sie an der Hand und sagt auf Aramäisch, Talitha kumi. Und das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich passiert was. Plötzlich fängt das Herz wieder an zu schlagen. Und der blasse Körper bekommt wieder Farbe. Die Lunge setzt wieder ein zu atmen. Und sie nimmt wieder einen tiefen Atemzug. Und sie hat wieder Kraft, sich zu erheben. Und ihre Augen sehen ihren Heiland. Ihre Augen sehen den, der ihr das Leben geschenkt hat. Sie hat ihn vorher noch nicht gesehen. Ein fremder Mann. Aber er schaut sie so liebevoll an, dass sie keine Angst hat. Und in diesem Moment sind alle so überrascht und so erstaunt, dass sich Jesus jetzt um die ganz kleinen praktischen Dinge kümmert und zu den Eltern sagt, jetzt gebt ihr etwas zu essen, damit sie wieder zu Kräften kommt. So eine Suppe oder so und Obst, dass sie wieder zu Kräften kommt. Diese Geschichte gibt uns einiges mit für unseren Glauben. Da geht es um die Frage, wie nähern wir uns Jesus, wenn wir ein Anliegen haben? Wir dürfen detailliert sein, ja. Aber was ist, wenn Jesus einen besseren Plan hat? Sind wir offen dafür? Haben wir diesen Glauben? Jesus behält die Kontrolle auch dann, wenn wir denken, die Deadline ist vorbei. Er kann sogar noch etwas tun, wo wir denken, jetzt ist es ganz und gar aus. Hat er nicht damals schon, wo noch gar nichts da war, und die Bibel spricht uns hier von ungeformt und ungefüllt, also ein Tohuwabohu, hat er nicht damals aus einem Nichts etwas Wunderschönes gemacht? Dann kann er doch auch jetzt noch in unser Leben, wo oft Chaos ist, Ordnung hineinbringen. Es muss nicht so kommen, wie wir das denken. Aber es wird so kommen, was zu unserem Besten ist. Das sehen wir vielleicht noch nicht, das Gute, das Beste. Aber wir haben diese Verheißung in Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.